Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit einem Menschen, bei dem Leistung, Haltung und Verantwortung spürbar zusammengehören. Mein Gast heute, Jürgen Kestler. Jürgen ist seit vielen Jahren Teil der Solvium Capital und wird ab 2026 als Vertriebsvorstand die Verantwortung für einen zentralen Bereich des Unternehmens tragen. Doch in diesem Gespräch geht's nicht nur um Zahlen, Investments oder Märkte. Es geht um seinen persönlichen Weg, um Anstrengung, Ehrgeiz und Willenskraft, um Entscheidungen, die getragen werden wollen und um die Frage, was nachhaltige Leistungsfähigkeit wirklich bedeutet. Wir sprechen darüber, was Solvium Capital ausmacht, warum Vertrauen und Verlässlichkeit im Unternehmertum entscheidend sind und weshalb Gesundheit, Energie und innere Stabilität auch im Business eine zentrale Rolle spielen. Und natürlich darüber, warum Solvium Partner vom M2H Stoffwechselzentrum und verstoffwechselt ist. Nicht aus Marketinggründen, sondern vor allem aus der Haltung heraus. Ein Gespräch über Verantwortung, Unternehmertum und darüber, wie man langfristig leistungsfähig bleibt, beruflich wie menschlich. Ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt. Der M2H Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Super, ey Jürgen, richtig schön, dass du heute da bist. Ich freue mich brutal.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, eh klar. Wir freuen uns ja die ganze Zeit schon, dass wir die endlich mal erreichen. Obwohl du nicht der für die Öffentlichkeit arbeitest, bist, genau. Wie wir gerade erfahren haben.
Ich bin der für den Vertrieb, also eigentlich auch für die Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeitsarbeit, aber tatsächlich eher der am Mann oder am Kunden oder an unserem Geschäftspartner dran ist.
Ja, sau gut. Du, wie geht's dir denn heute?
Großartig. Aber mir geht's tatsächlich immer gut. Das ist so eine Lebenseinstellung, die ich mitbringe. Und ich komme ja gerade vom Hahnenkammrennen, habe das Wochenende in der Nähe von Kitzbühel verbringen dürfen. Und von dem her geht's mir ganz gut.
Konntest du eigentlich nur gut gehen.
Das stimmt.
Ja, super schön. War spektakulär, gell?
Spektakulär. Wir haben mitgefiebert, dass im Fritz Strobel sein Rekord weiterhält, weil nächstes Jahr ist er 30 Jahre alt und dann haben wir ausgemacht, da stoßen wir drauf an.
Hat gehalten, oder?
Ja, genau.
Ja. Hat er sich nicht so weit gestreckt, der Italiener. Aber auch brutal, gell, was da heuer für emotionale Geschichten dahinter gesteckt sind. Gell.
War spannend. Also ich habe jetzt nicht verstanden, warum der Zweitplatzierte unbedingt weinen musste, aber ob er sich gefreut hat für den Ersten oder ob er traurig war, dass er Zweiter geworden ist. Aber eh Wahnsinn, was da in dir im Kopf vorgehen muss, wenn du da diese Abfahrt runterfährst. Mhm. Und ich glaube, jeder, der schon mal am Starthäusl gestanden ist, der kann sich das ganz gut vorstellen, was du da für einen Adrenalinkick hast und wie dann so eine Emotion unten im Ziel ausschaut, ist vielleicht für jeden ganz was anderes.
Ja, und ich glaube, diese Mischung aus das, was die Presse draus macht, auch noch, die ja dann über die Tage vorher den Druck ja noch aufbaut, oder weiß ich ja schon Wochen vorher teilweise. Klar. Und ich weiß das nur noch von mir damals, als ich mit dem C-Kader oder kurz vor C-Kader war. Wir sind damals mal so ein Speed-Training haben wir gemacht in Garmisch. Ja, hat es mir da schon gelangt. Da war ich noch nicht auf der Streif. Ich hätte mir da schon in die Hosen geschissen.
Ja, also allen Respekt vor den
Jungs, auf alle Fälle. Ja, aber super, dass du trotz Hahnenkammrennen gut und gesund bei uns angekommen bist.
Du ist ja Richtung Heimreise.
Ja, eben.
Für das mich praktisch.
Haben wir super abgepasst.
Genau.
Ja, du, und wo erreichen wir die sonst gerade? Also gerade so gesundheitlich, persönlich, beruflich?
Ja, beruflich habe ich tatsächlich eine neue Aufgabe. Seit dem 1. Januar bin ich in den Vorstand der Solvium Holding berufen worden. Das ist also die komplette Unternehmensgruppe. Verantwortet dort den Bereich Vertrieb. War vorher oder bin ich jetzt noch immer Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, die tatsächlich das Thema Finanzprodukte bei uns bearbeitet. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen drauf, was diese Unternehmensgruppe überhaupt macht, weil da ist noch viel, viel mehr als Investments dahinter. Mhm. Privat total gut ins Jahr gestartet, mit dem Vorsatz, dieses Jahr alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber es schaut nicht so aus, als ob das funktionieren würde.
Ja, das ist krass. Wenn du dir was vornimmst, habe ich jetzt aus den letzten Monaten gelernt, dann haut das meistens ganz gut hin.
Wenn man aus dem Hamsterrad rauskommt, dann sollte es funktionieren.
Ja, das darf ich schon sagen. Ja, genau, auf das, was Solvium macht, da ich später ganz gern mal eingehe. Vielleicht für ganz viele Leute. Also erstens, finde es unglaublich spannend, was du als Unternehmer machst, aber auch die als Persönlichkeit, deswegen möchte ich das halt schon mal gerne so ein bisschen beleuchten. Und dann muss ich sagen, hat ja tatsächlich auch dieses Thema, was du machst, nicht? Weil gerade dieses ganze Finanzthema, Finanzwelt, einen unglaubliche Auswirkung auch auf den Menschen. Und wir erleben das ja nicht allzu selten, dass auch diese Themen, ne, wie finanziell bin ich abgesichert, wie geht's mir, wie gut geht's mir, auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema für uns und unsere Klienten. Deswegen bin ich doppelt und dreifach froh, dass du heute da sitzt.
Ja, ich glaube, es hat in beiderlei Hinsicht der Auswirkung. Ja. Also die eine Richtung in die andere Richtung. Finanzielles auf die Gesundheit und Gesundheit auf das Finanzielle. Die Basis, glaube ich, ist aber dann im Endeffekt immer die Gesundheit. Aber wir müssen halt auch immer wieder feststellen, dass wenn du nicht ausreichend finanzielle Mittel hast, dass dann oft mit der Gesundheit auch nicht ganz so gut ausschaut, weil du einfach manche Behandlungen oder Themen die nicht leisten kannst, magst und die natürlich dann vielleicht in den Hintergrund geraten.
Ja, oder auch schon gewisse Sorgen einfach ständig da sind. Genau. Und das ist wirklich was, das, wenn du was messbar machen kannst, jetzt gerade so einem Atemgas, wie es mir zum Beispiel machen, da ist Ernährung ein kleiner Part, aber du erkennst zum Beispiel Sorgen, Ängste, Stressmomente, die ein Mensch hat, erkennst du deutlich schneller und sehr viel intensiver als jetzt einmal, wenn man sich jetzt mal für einen Tag lang schlecht ernährt oder sowas und vor allem nachhaltiger, weil das ist ja was, das ist ja ständig da.
Ja.
Also wenn ich irgendwie krasse finanzielle Sorgen habe, dann kommen die ja nicht in 10 Minuten an und verabschieden sie noch ein paar Stunden wieder, ne, sondern die sind ja da, solange meistens bis gelöst ist.
Ja. So ist es.
Sau gut, dass wir heute zusammensitzen. Du, grundsätzlich, ein bisschen was zu dir persönlich darf mich interessieren. Man hört ja ein bisschen an deinem Dialekt, wo du herkommst. Möchtest du ein bisschen was erzählen, wo du aufgewachsen bist, wie so deine Kindheit war, was dich so geprägt hat?
Das ist tatsächlich lustig. Ich fahre nämlich genau heute da wieder hin, wo ich herkomme. Mhm. Ich bin in einer kleinen Stadt an der tschechischen Grenze in der Oberpfalz geboren. Sehr wohlbehütet. So wie es früher war, Mama, Hausfrau, hat sich um Familie gekümmert, hat alles dafür gemacht, dass wir als Kinder gut gehabt haben. Wir haben draußen gespielt, bis auf die Nacht um 7, 8, bis der Holzfuchs kommt, haben wir heimgemisst. Also wir haben keine Helikoptereltern gehabt, die uns tracken konnten, damals noch nicht. Aber und so sind wir im Endeffekt groß geworden. Und ich habe einen sehr, sehr erfolgreichen Papa gehabt, sehr disziplinierten, sehr fleißigen Papa gehabt, der sich hochgearbeitet hat von nichts, bis er irgendwann 2 Firmen hatte, mit allen Ups und Downs. Und ja, finanziell hatten wir, und da bin ich sehr dankbar dafür, keine Sorgen. Was wir weniger hatten, das war tatsächlich der Pap, der einfach extrem viel gearbeitet hat. Mhm. Also ich kenne den immer so, dass er um 6 in der Früh aus dem Haus gegangen ist und um 10 Uhr auf die Nacht zurück und am Samstag und am Sonntag ist er halt um 8 Uhr aus dem Haus gegangen und um 8 Uhr zurückgekommen. Und da war mein Wunsch tatsächlich immer, so möchtest du es einmal nicht haben. Mhm. Ob ich das immer so gut hingekriegt habe, weiß ich nicht. Aber, aber wie gesagt, sehr wohl behütet, tolles Elternhaus damals gehabt, in einem kleinen Dorf und nach ein paar Stationen in Regensburg gewohnt, in München gewohnt, bin ich tatsächlich irgendwann wieder heimgegangen und wohne jetzt wieder da, wo ich aufgewachsen bin. Schön. Obwohl ich in Hamburg arbeite.
Ja, über die Vereinbarkeit können wir ja auch noch gleich reden zwischen Wohnort und Arbeitsort. Aber ist ganz spannend, gell? Weil uns verbindet da tatsächlich was. Meine Eltern damals, oder meine Mama war auch mehrere daheim, hat auch in der Firma gearbeitet, aber mein Papa, der hat schon auch Phasen gehabt. Also es war wirklich dann auch phasenabhängig, der hat schon geschaut, dass er da ist, aber teilweise auch wochenlang mal, wenn es jetzt irgendeinen großen Auftrag gab oder sowas, dann haben wir quasi fast nicht gesehen, außer vielleicht mal ein paar Minuten zum Mittagessen, aber dann war es schon rum.
Das wollte aber nicht, dass falsch rüberkommt, weil immer, wenn wir ihn wirklich braucht haben,
war er da.
Ja. Also die Zeit hat er sich immer genommen.
Ah, das finde ich super, weil das war wirklich was, wo ich sage, da war ich mal gern rausgekommen tatsächlich, weil das ist ja oft auch das, denn nicht nur die Zeit, die man dann mit jemand verbringt, sondern wirklich die Qualität der Zeit, die man hat.
Das machen wir heute tatsächlich. Also wir versuchen, dass wir alle 4 Wochen mal miteinander am Mittagessen Date machen. Ja. Und das kriegen wir meistens hin, dann sitzen wir so 1,5 Stunden und ratschen, philosophieren und schauen, wie es so gerade beim anderen ausschaut.
Ja, Du, jetzt hat die da aus dieser Zeit jetzt gerade so, weil ich glaube, wir das Gefühl da gerade so Thema Leistung, Verantwortung oder Eigenständigkeit hast, waren ja dann schon so Themen, die du da schon auch lernen hast dürfen in der Zeit, oder?
Ich hatte ein Vorbild daraus, aus dieser Zeit, aber ich war natürlich vielleicht auch ein bisschen ein junger Wildfang. Schule war nicht so mein favorisierter Teil in meinem Leben und von daher war ich echt zugegebenermaßen ein fauler Hund.
Ja.
Und es war auch ganz lang nicht klar, in welche Richtung das geht. Und ich habe für mich tatsächlich leider erst zu spät festgestellt, wo ich hin will, was mir Spaß macht. Aber das ist, glaube ich, das Schöne, was man bei uns hat, dass man an jedem Punkt, wo man steht, auch umkehren kann und, und einen Weg neu einschlagen kann. Und speziell, als mich dieser Weg in diese Branche verschlagen hat, das war auch ganz schwierig am Anfang. Und irgendwann habe ich tatsächlich meine Liebe gefunden in dieser Branche, in der ich heute unterwegs bin. Und das macht richtig Spaß. Und ich glaube, das ist das, wenn man liebt, was man tut, dann wird man erfolgreich und dann kommt die Disziplin automatisch. Da hat es gar nicht mehr so viel mit Talent zu tun, sondern wenn die Leute ja merken, dass du das gern machst, dann funktioniert das im Normalfall auch ganz gut.
Super. Wie bist du denn eingerutscht in die Branche? Wie bist du denn da hingekommen?
Also ganz klassisch, glaubt man gar nicht, ich war mit dem Studium fertig und wir haben ja für meine damalige Freundin einen Job gesucht und waren auf so einer Karrieremesse. Ich war damals 24 und wurde von einem Finanzdienstleister angesprochen und hat gesagt, du musst unbedingt zu uns kommen, verdienst eine Viertelmillion nach 2 Jahren. Und haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, weil ich habe damals beruflich studiert für einen Automobilzulieferer und die Gehaltsvorstellung, die sie nach dem Studium für mich vorgesehen haben, die war weit weg von dem und haben gedacht, das ist echt eine gute Idee. Also übertrieben, so lustig hört es, wie es sich anhört, war es aber dann gar nicht, weil das war sehr von Misserfolg gekrönt und war dann nach 1,5 Jahren auch wieder weg und habe dann interessanterweise in der Süddeutschen Zeitung eine Stellenanzeige gelesen von jemandem, den du sehr gut kennst, von Freddy Krämer. Und da habe ich mich beworben und dann bin ich das erste Mal so nach München gefahren und habe meinen, in Anführungsstrichen, Kommunionanzug angehabt und bin dann beim Freddy im Martins Ritt draußen gesessen und das hat ganz gut funktioniert oder harmoniert mit uns beiden. Und der hat mir so diesen Weg in dieses B2B-Business im Finanzbereich gelernt. Muss ja heute immer noch sagen, mit 24 damals, das war so mein Meisterlehrstück. Und das, glaube ich, ist auch die Basis für alles das, was mich heute im Geschäft ausmacht und was mich oder auch damit einen Teil der Firma mit ausmacht. Das ist damals gelegt worden nach ein paar Ups und Downs.
Ja, super. Der Freddy begleitet dich ja heute auch noch, gell?
Ja, wir haben uns ja auf einem Coaching kennengelernt dort und war ganz, ganz nett. Ich war jetzt im November auf einer anderen Fortbildung und dann ruft der Freddy an und ja, ich habe gelesen, ich bin jetzt Vorstand und er freut sich so. Und ich habe ihm dann auch gesagt, sag ich, Freddy, ist aber auch ein großer Teil von dir mit dabei, ja. Weil du, wenn du einen Mentor hast, speziell als junger Mensch und da verlernst, das glaube ich, das kann dich echt weiterbringen. Und es ist tatsächlich so, ich arbeite heute noch so, wie es der Freddy damals gelernt hat.
Ja, also wen es interessiert von dem ominösen Freddy, von dem wir immer wieder reden, weil wir reden auch oft von ihm, ist für uns auch ein Riesenmentor. Wir haben mit ihm auch schon eine Folge aufgenommen, also ihr kennt da wirklich mal reinhören. Freddy kann man nur empfehlen. Also das ist wirklich in jeglicher Hinsicht, also auch vor allem auch menschlich, finde ich, ganz besonderer Mensch.
Das ist so. Ich habe mir lange dagegen gewehrt, dass ich mich in so ein Coaching von Freddy reinbegebe, weil ich natürlich die Sachen vom früher immer nur so im Kopf gehabt habe. Aber auch da ist es so, du sitzt dann drin und dann merkst du plötzlich, es gibt Weisheiten, die stimmen nur immer. Aber es gibt Sachen, die haben sich geändert. Und das war eine ganz schöne Erfahrung. Also ich glaube auch speziell unsere Gruppe war eine ganz tolle Erfahrung, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Branchen einmal die Themen beleuchtet hat.
Auf alle Fälle. Vor allem für alle, die nicht aus der Finanzbranche kommen, war es ganz spannend, glaube ich, weil das am Anfang meinst du, ihr redet von Also ich habe am Anfang nichts verstanden, aber es war wirklich cool, weil so viel Ganzheitlichkeit irgendwie zusammenkommt. Und ich glaube, das ist halt, also so viel ganzheitlicher Blickwinkel zusammenkommt. Und ich glaube, das ist ja für jeden in jeder Branche immer gut, wenn man mal irgendwie frischen Wind hat, neue Leute kennenlernt.
Das war für mich tatsächlich das Learning, weil ich sage, wir denken, dass wir sehr einfach sprechen, dass es jeder versteht. Weil du natürlich jeden Tag damit zu tun hast und meinst, du redest jetzt ganz, ganz einfach und ein anderer, der nicht damit befasst ist, der sitzt da und sagt, über was redest du? Also, aber ich glaube, das ist in jeder Branche so. Und das war so für mich das größte Learning oder eines der großen Learnings aus diesem Coaching, werd einfacher in deiner Gesprächsführung. Und das war schon mal viel wert für mich.
Das glaube ich, das ist ein großer Vorteil. Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments, Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium investieren in reale Werte. Werbung Ende. Das Thema, was mich nur interessiert, weil du hast auch im Vorgespräch hast gesagt, Anstrengung, Ehrgeiz und Wille sind ganz zentrale Werte, die du lebst. Hast du die wirklich schon von Anfang an dann gehabt oder hast du irgendwie was gesagt, hast, hey, die habe ich mir irgendwann auf dem Weg angeeignet, entwickelt oder sind das wirklich so Themen, wo du gesagt hast, da irgendwie Role Model, Vorbild, Papa, das habe ich übernommen?
Also ich glaube, dass es in jemanden immer verankert ist. Ob du es lebst, ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich war so ein Wildfanger, wilder Hund, habe an allem mehr Spaß gehabt als am Lernen und vielleicht auch am Arbeiten. Und dann ist aber das gekommen, wenn du deinen Hafen findest, also deinen Beruf, deine Berufung und die Liebe zu dem, dann ist die Disziplin ja nicht Disziplin, sondern dann machst du es ja gern. Also, und ich glaube, das ist das, was der Unterschied ist. Natürlich hast du mal einen Doktor, wo du dich durchbeißen musst. Das, glaube ich, weiß ein Sportler besser als jeder andere, wo du sagst, heute habe ich keinen Bock auf Training. Geht mir auch so. Also, ich mache ab und zu nur Sport, aber du hast keine Lust, aber du sagst, komm jetzt, die Stunde ziehst du jetzt durch, nachher geht es dir besser. Und ich glaube, so ist es beruflich auch. Du hast die Zeit, wo du sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich hätte nichts dagegen, wenn der Termin ausfällt. Aber das ist halt dann die Disziplin, aber ich sage mal, 90% von dem, was du jeden Tag machst, hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern das machst, weil du Spaß hast. Also zumindest, wenn du das so erwischt hast, wie es ich erwischt habe.
Ja, sau gut. Ja, das ist, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit das man in der Arbeit verbringt, ist das ein Riesenvorteil.
Ja, nicht nur in der Arbeit verbringst, sondern ja auch mit der Arbeit verbringst, weil die Arbeit ist ja nicht irgendwann weg. Die geht ja in den Kopf weiter.
Ja. Du, ist das für die so der größte Punkt, der dich jetzt auch in der Arbeit, die du machst, auch erfolgreich machst? Oder sind das für die dann auch andere Themen? Gerade so, weiß ich nicht, Talent, Disziplin, Umfeld. Du hast den Freddy jetzt auch schon angesprochen. Oder gewisse Entscheidungen, die man dann irgendwie trifft. Was ist für die da, würdest du sagen, oder ist alles?
Also, ich glaube, dass es natürlich ein Mix ist. Aber es ist das Thema Fokus, weil ich war in meinem Leben und das war tatsächlich auch wieder so ein Thema, was ich gelernt habe über die Zeit, nicht immer fokussiert auf das, weil man gesagt hat, vielleicht hat man doch Lust, in dem Bereich was zu machen oder in dem Bereich, aber seit Solvium ist der Fokus 100%. Aber das liegt, glaube ich, ein bisschen an dem Unternehmen, das liegt an dem Mindset, das das Unternehmen trägt. Wir sind ja 5 Vorstände. Und da arbeitet jeder an einem gemeinsamen Ziel und du merkst, das macht jedem Spaß. Und wenn du, und ich bin ja zu Solvium gekommen 2012, durch einen ganz kuriosen Zufall, Und wenn du merkst, dass da jeder Spaß hat und du merkst, du gehst jeden Tag in das Büro und es ärgert dich nicht. Also du gehst nicht mit dem Hals rein, sondern du freust dich auf die Kollegen und die Kolleginnen und die spiegeln das Gleiche zurück. Mhm. Sie freuen sich, wenn sie am Montag kommen und alle haben eine gute Stimmung. Das ist, ist ja wie ein Hobby dann. Mhm. Und dann, glaube ich, macht es echt einfacher. Und natürlich war nicht alles immer leicht. Ich sage mal, die Anfänge 2012, als ich zu Solvium gestoßen bin, das war alles andere als leicht. Also wir waren der Newcomer, alle anderen waren schon da. Und ich habe ja ganz klassischen B2B-Außendienst gemacht, habe jedes Jahr circa 900 persönliche Gespräche geführt in Deutschland. Dann weißt du, was ich gemacht habe, das könnte ich heute nicht mehr, würde ich auch keinem mehr abverlangen, aber das war Wahnsinn. Aber ich glaube, das war mit die Basis des Erfolgs, den wir heute haben, oder ein Teil des der Basis des Erfolgs, den wir heute haben. Aber heute habe ich natürlich auch das große Glück zu sagen, wir haben tolle Mitarbeiter im Außendienst, die nehmen wir viel, viel, viel ab. Und ich persönlich mache tatsächlich ganz viel nur mit den Geschäftspartnern die Gespräche, wo ich sage, mit denen darf ich mir einfach nach der Verabendessen zusammensetzen, auch wenn wir kein Geschäft machen miteinander. Einfach, weil es gute Menschen haben, weil du Lust auf die Menschen hast. Und ich glaube, wenn du das erreicht hast, dann hast ganz viel erreicht. Und dann ist Disziplin automatisch. Dann
fällt es dir leichter.
Dann fällt es dir leicht, dann ärgert es dich nicht. Ja, dann ist es ja nicht schlimm, wenn du sagst, du musst jetzt einmal irgendeinen anderen privaten Termin ausfallen lassen, weil es nicht anders geht, dass an dem Tag ist. Aber das macht Spaß. Und ich glaube, Spaß an dem, was man tut, ist die Basis. Und dann ist Disziplin und Umfeld kommt automatisch. Umfeld muss man sich natürlich ein bisschen aussuchen. Gibt ja immer diesen Spruch, sucht er die fünf oder die fünf, du wirst zu dem, was die fünf Leute oder nächsten Leute in deinem Umfeld sind. Da bin ich nicht ganz d'accord damit, weil ich mag das sehr gern, dass ich sehr erdige, bodenständige Freunde in meiner Heimat habe, die für mich extrem wichtig sind, weil mir die auch wieder erden, weil diese Finanzbranche natürlich schon eine Branche der Superlativen ist. Und da ist es einmal schön, wenn du auf die Nacht mit deinen Spätzeln am Lagerfeuer sitzt und weiß ich nicht, darf ich das sagen?
Ja, weil du in der Oberpfalz ins und Bier trinkst.
Bier trinkst miteinander.
Ja, klar.
Das sind dann schon die schönen Momente, die wieder erden dabei.
Ja, ja, dieses Leben auch lebenswert machen.
Genau.
Ja. Ja.
Sind da übrigens lustigerweise die Geschichten, an die man sich meistens daran erinnert, ist gar nicht unbedingt das Hahnenkammrennen 2022, sondern das sind so diese Abende.
Ja, das stimmt. Die haben dann besonders im Herzen bleiben.
Genau.
Was du gesagt hast, da wollte ich unbedingt noch mal drauf eingehen, das ist absolut so. Ich habe jetzt noch nicht so viele Leute von Solvium kennengelernt, aber die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich austauschen durfte, das ist wirklich so. Da hat jeder ein Grinsen im Gesicht. Jeder hat eine Freude, jeder ist gut drauf. Und vor allem, und das gefällt mir besonders gut, weil das heißt nicht überall, so lösungsorientiert. Das ist so entspannt, weil du redst immer gemeinsam das Ziel, da jeder schmeißt seine Ideen rein, zack, bumm, hast eine Lösung, let's go, gehen wir. Das ist wirklich cool, weil das hast du nicht überall.
Das ist so, und das ist aber tatsächlich auch das Mindset, was alle mittragen. Das ist bei unserem Vorstandsvorsitzenden und Unternehmensgründer so. Das ist immer sehr pragmatisch und lösungsorientiert. Und wir haben nicht riesige Hierarchien und wo du alles immer tausendmal durchdiskutieren musst. Natürlich müssen wir Sachen diskutieren, die entscheidend sind. Aber manche Sachen, die machen wir schnell und mit Freude. Und das ist, glaube ich, auch das, was das für die Mitarbeitenden wichtig macht, dass jeder die Rolle auch vorlebt. Also ich kann jedem sagen, mach Termine draußen, weil ich habe es gemacht und ich glaube, es gibt wenige, die weniger gemacht oder mehr gemacht haben. Weil da geht der Zeit irgendwann aus. Also ich habe so in den guten Jahren 120.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, das sind 38 Wochenstunden und dann machst du noch Termine dazu. Also das ist so.
Wie viel hast du gesagt? Über 900?
Über 900 Termine jedes Jahr. Die ersten drei Jahre, wie gesagt, das ist Wahnsinn.
Das ist krass.
Wie es gegangen ist, weiß ich nicht, aber man kann sich das anschauen. Das ist spannend. aber ich glaube, das habe halt ich auch gebraucht und das habe ich auch gemacht und das war für mich auch nicht schlimm.
Weißt du was, das ist total spannend, weil ich glaube, wenn du irgendwo dein Metier gefunden hast, wo du dich wohlfühlst, dann geht das leicht. Ich denke mir das halt oft, wenn ich Leute coach und es gibt Leute, die haben ein Problem damit, Tagebücher zu schreiben. Ich verstehe das voll. Ich habe das am Anfang auch nicht geil gefunden, aber ich habe aufgrund, damals, als ich aus meiner OP rausgekommen bin und als ich diese Veränderung gemerkt habe, was das mit mir macht, ich habe am Stück 1500 Tage Tagebücher geschrieben. Jetzt mittlerweile, glaube ich, bin ich bei 2500 Tagebücher, die ich mittlerweile geschrieben habe, weil mir das so angefuchst hat, wo ich gemerkt habe, also im positiven Sinn, gemerkt habe, schon heute mache ich das und das Ergebnis ist das. Und jetzt verändert ich dann mal die Regeneration oder die Zeit, wann ich das mache, oder was, die Menge an Essen, Trinken, wie auch immer. Das hat mich so mitgenommen, dass ich gesagt habe, das ist ja so, ich habe das einfach, deswegen habe ich da jeden, deswegen war gar nicht so große Disziplingeschichte, sondern das Thema war halt einfach, mich hat es so brutal interessiert, dass das irgendwann sofort so ein Automatismus war, der Spaß gemacht hat.
Ich glaube, wenn es Spaß macht und Automatismus wird, dann wird's einfach. Also ich bin da echt auch immer am Überlegen, weil das hört man ja auch öfter, schreib abends zusammen, was war. Abends mag ich dann immer nicht mehr so
wichtig.
Vielleicht morgens am nächsten Tag für mich leichter.
Ja, so mache ich zum Beispiel. Aber das wäre jetzt auch einfacher, wenn wir jetzt dann unsere App haben. Also dann wäre es für die schreibfauleren Menschen in Anführungsstrichen ein bisschen besser. Aber ja, ich glaube, der Punkt, ne, das ist schon, wenn du was findest in deinem Leben, was dich wirklich antreibt, was du sagst, hey, das macht mir eine Freude, dann geht da auch so ein Pensum, wo jeder andere sagt, der spinnt dann eigentlich, dann auch irgendwie leichter von der Hand. Oder leicht von der Hand.
Das ist so, ja. Also das ist definitiv so. Also ich brauche ja nur privat drüber nachdenken. Wenn ich irgendwas gern mache, dann machst du es halt einfach gern. Wenn dein Job, jetzt muss man aber natürlich auch dazu sagen, ich habe keine Familie, also keine Frau, keine Kinder. Dadurch geht es leichter, weil auch niemand da ist, der sagt, müsstest du mal für uns auch noch ein bisschen.
War schön, wenn du da warst.
Genau.
Ja.
Also von dem her habe ich es ganz gut erwischt. Ja. Also nicht gut erwischt, aber du weißt, wie ich meine.
Du hast zumindest die Freiheit gehabt in der Richtung, dass du sagst, hey, ist jetzt, du hast nicht die Verantwortung, dass du so und so oft in der Nacht auf die Nacht daheim bist oder wie auch immer.
Exakt.
Du hast gerade gesagt, dein Weg zu Solvium 2012 war lustig, hast du, glaube ich, gesagt. Oder nicht, wie hast du es gesagt, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen.
Also spannend. Spannend. Ich glaube, dass für alles im Leben eine Zeit gibt. Mhm. Und ich glaube, dass du an manche Punkte hinkommen musst, egal was passiert. Also das ist privat so, das ist beruflich so. Manche Sachen entwickeln sich einfach, weil sie sich so entwickeln müssen. Ich habe früher mal mit drei Kollegen eine Idee gehabt und habe gesagt, wir helfen jungen Investmenthäusern in Deutschland in den Markt, weil wir ein ganz gutes Netzwerk gehabt haben. Und normalerweise kostet sowas, also ein Markteintritt, relativ viel Geld. Und wir haben gesagt, wir machen das rein auf Erfolgsbasis, sodass das fair ist für alle. Und haben das auch durchaus erfolgreich gemacht für ein Haus, extrem erfolgreich. Und irgendwann hat aber der Gesetzgeber gesagt, wir müssen da noch mehr regulieren und so weiter. Und dann war ja 2008, 2009 auch Finanzmarktkrise. Das war ja die schlimmste Zeit im Endeffekt, die wir so gehabt haben. Die sichersten Geldanlagen sind alle in Keller. Sogenannte Geldmarktfonds haben plötzlich, also die eigentlich so Tagesgeld Ersatz sein sollten, haben 30% verloren. Und unsere Geschäftspartner haben alle das Problem gehabt, dass die Kunden gesagt haben, hey, ich möchte erst einmal mein Geld wieder zurückhaben. Und dann reden wir weiter, dass wir weiteres Geld bei dir oder mit dir anlegen. Und wir haben damals ein relativ kompliziertes Produkt gehabt. Und ich habe gesagt, ich brauche unbedingt etwas, das die Leute, weil die waren ja alle verwöhnt, ja, die Leute waren zufrieden, die haben genügend Rendite gemacht und die Kunden haben gekommen und haben gesagt, kann die bitte wieder anlegen. Also waren die gar nicht mehr in der Lage zum Akquirieren, die waren das nicht mehr gewohnt, 10 Jahre.
Ja, und bis zu der Zeit ist ja eigentlich nur aufwärts gegangen, oder?
Ja, bist du wahrscheinlich noch einen Ticken zu jung.
Also deswegen frage ich so.
Wir haben schon die New Economy Blase auch gehabt, als 2001 die Aktienmärkte total abgestürzt haben.
Ja, klar, 2001 war natürlich
auch. Aber der Mensch vergisst ja. Mhm. Und auf jeden Fall, dann haben wir gesagt, ich brauche irgendwas, was leicht zu erklären ist, wo die auch wieder ganz schnell Kapital für die Anleger zurückgewinnen und was wirklich eine gewisse Stabilität hat. Und bin dann tatsächlich zufällig in einem Flieger nach Kanada, lerne jemanden kennen, der wiederum Produkte für Geschäftspartner von uns prüft und die dann sagt, ich muss dir mal mit Marc Schumann von Solvium zusammenbringen. Der ist bei uns auf einer Veranstaltung für Geschäftspartner auf Mallorca, komm vorbei. Und da war ich dann. Mhm. Und dann haben wir uns ganz gut verstanden, haben ganz lang geredet, die sind gerade mal ein Jahr im Markt gewesen, haben irgendwo, glaube ich, 3-4 Millionen Euro Umsatz gemacht und haben einen Außendienstmitarbeiter aus der Historie gehabt und haben aber gern eigentlich noch einen Vertrieb gesucht und ich habe eigentlich ein Produkt gesucht. Und ich wollte ein exklusives Produkt für unsere Geschäftspartner und sie wollten jemanden, der zu ihnen kommt. Und dann auch wieder glückliche Fügung hat die tatsächlich der Gesetzgeber 2013 ein neues Gesetz eingeführt, weil ich habe das zuerst dann ein bisschen parallel gemacht, sodass unser alter Produktpartner gesagt hat, das machen wir nicht mehr, wir arbeiten nur noch mit Family Offices und strukturieren um auf eine AG und nur noch Vermögensverwalter und Family Offices. Und dann war 2013 eigentlich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, also war da freiberuflich bei Solvium als Betreuer für Vertriebspartner und dann sagt irgendwann auf der Weihnachtsfeier der Olaf Will, unser Vorstandsvorsitzender, wir müssen jetzt mal reden. Ob ich heute noch reden mag, sage ich, ja, natürlich können wir noch reden. Dann haben wir uns auf die Nacht zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, ob es nicht schön wäre, komplett zu Solvium zu wechseln. War für mich im ersten Schritt gar nicht so einfach, weil ich war ja immer selbstständig. Und das wäre meine erste Angestelltenposition gewesen, was emotional für mich nicht so einfach war. Mhm. Aber ich habe gesagt, du pass auf, du kannst weitermachen wie vorher. Du machst dein Büro auf. Dann haben wir in Kamen, in der Oberpfalz, ein Büro eröffnet mit zwei Personen. Also das ist der Running Gag seither. Also Hamburg ist die Zentrale, dann gibt es Dependancen Shanghai, Singapur, Seoul, Hongkong und Kamen der Opf.
Passt genau ins Raster.
Ja genau, da haben sie ganz viele Leute darüber lustig gemacht.
Echt?
Also die haben es halt witzig gefunden, warum, ja, dass man da nicht München als Niederlassung, ja, nimmt oder so. Und dann haben wir zu zweit angefangen. Und dann haben wir uns da so ein Einraumbüro genommen, haben wir eine Trennwand eine, dass wir uns beim Telefonieren nicht nerven, meine damalige Assistentin und ich. Und dann haben wir einfach dort telefoniert und haben Leibsucht. Und mittlerweile ist KAM mit 7 Mitarbeitern eigentlich gar nicht mehr so klar. KAM macht den ganzen Kundenservice. Das heißt, wenn jemand in Hamburg anruft, dann wird er immer mit einem leicht bayerischen Einschlag am Telefon empfangen. Was aber nie negativ, ja, ankommt und auch alles, was so an Korrespondenz kommt, das kommt tatsächlich bei mir unten raus aus KAM. Und das ganze Thema Asset Management, Verwaltung ist dann in Hamburg. Aber lustige Geschichte war tatsächlich Mallorca, Hotelbau. Ja,
wie es oft so passiert, gell?
Und eine sofortige Sympathie. Mhm. Der Marc und ich, wir nehmen uns auch jetzt noch raus, dass wir jedes Jahr einmal 3 Tage miteinander in Urlaub fahren.
Stark.
Geht jedes Jahr woanders hin. Dieses Jahr dürfen wir nach Malta, wo wir einfach ein bisschen so unseren Herrenausflug genießen zum Ratschen und, ja, Sightseeing, was anschauen.
Ja, so gut.
Und das, glaube ich, das macht auch dieses Mindset bei Solvium aus, weil wir uns halt alle brutal gut verstehen. Mhm. Und
ich glaube, das ist brutal wichtig, ja, in der Außendarstellung. Wie kommt eine Firma denn am Ende dann beim Endkunden an? Oh, ich glaube, das sind vielleicht Dinge, wo sich viele Firmen zu wenig Gedanken drüber machen, die aber dann doch spürbar sind.
Es ist bei uns natürlich ja so, wir sind klein. Mhm. Also wir haben weltweit 70 Mitarbeiter aktuell.
Bevor wir da einsteigen, möchtest du mal erklären, wer ist denn Solvium eigentlich? Also das wirklich mal, wenn jetzt einer noch nie so was von euch gehört hat, die Solvium jetzt noch nicht kennen oder jetzt auch vielleicht die Branche nicht so gut einordnen kennen. Was macht ihr denn und wer seid ihr genau?
Also ich glaube, die Basis, die man wissen muss, ist, dass egal, was wir heute tun, wenn ich uns zwar jetzt so anschaue oder in den Raum einschaue, dann wird nicht alles von dem, was hier steht, in Deutschland produziert. Wir leben in einer arbeitsteiligen Welt. und die waren ca. 80% aller Güter, die wir konsumieren oder die wir einfach täglich brauchen, kommen wir irgendwann einmal auf dem Seeweg oder auf der Schiene oder wie auch immer zu uns. Und Solvium hat in der Gruppe verschiedene Vermietunternehmen. Das heißt, wenn du halt einen Seefrachtcontainer brauchst als Reederei, dann haben die 50% im Eigentum der Reederei, 50% circa mieten die ein. Und wir haben eine Vermietgesellschaft, die vermietet Container an Reedereien und in unserem Fall vorwiegend im asiatischen Bereich. Die Gesellschaft sitzt in Hongkong, hat wie gesagt noch Dependancen Singapur, Shanghai und Seoul. Haben jetzt gerade letztes Jahr auch eine europäische Gesellschaft aufgemacht, weil wir da in dem Bereich das Thema Spezialcontainer, Spezialtankcontainer für einen europäischen Markt bedienen. Uns gehört zu 100% die Axis Intermodal, das ist eine große Wechselbrückenvermietgesellschaft. Also die Wechselbrücke ist im Endeffekt der Container mit anderen Abmessungen, mit diesen ausklappbaren Stützbeinen, die man dann im Endeffekt bei der DHL oder was vor den Verteilzentren stehen sieht, die gehört auch zu 100% zu uns. Und seit 2020 beschäftigen wir uns mit dem Bereich Eisenbahn-Güterwagenvermietung. Thema Transformation, Einsparung Treibhausgasemissionen. Und das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Und weil wir, ist natürlich ein kapitalintensives Geschäft und wir nicht über Banken finanziert werden möchten, weil eine Bank hat immer eigene Interessen, emittieren wir seit 2011 Finanzprodukte. Das heißt, ein Anleger kann zum Beispiel in einen Fonds bei uns investieren, der Logistik, Ausrüstungsgegenstände, Container, Wechselkoffer, Güterwagen beinhaltet, die jeden Monat Mieteinnahmen generieren und er kriegt dafür jedes Quartal oder jedes Monat, je nachdem welches Investment er bei uns wählt, Geld aufs Konto. Das Ganze machen wir seit 2011, haben dieses Jahr die 800 Millionen überschritten, also über 800 Millionen für Anleger investiert, 450 Millionen Euro zurückbezahlt, so wie wir es prognostiziert haben, so wie der Anleger das versprochen gekriegt hat. Und das, glaube ich, ist der Kern unseres Erfolges, dass die Leute zum einen verstehen, dieses Asset, diesen Container, diesen Wechselkoffer, diesen Güterwagen brauche ich auf der Welt, damit wir unser Leben führen können, wie wir es heute leben. Und wenn er da investieren möchte, hat er tatsächlich nur noch die Chance, mit uns das zu machen. Es gibt keinen mehr, wo ich das investieren kann auf diesem Weg, weil die ganz großen Vermietgesellschaften nicht mehr börsennotiert sind. Mhm. Also du kannst das mit uns direkt als sachwertorientiertes Investment machen und die Leute, glaube ich, macht es Spaß, dass die wissen, das, was wir versprechen, das halten wir ein. Wir haben nicht die Monsterrenditen. Wir machen keine 8% und 10% und keine Rendite wie im Bereich Kryptos oder Einzelaktien. Aber wir machen eine solide Rendite. Robust, solide. Das ist ein Geschäft. Das ist auch nicht spekulationsgetrieben. Du hast da keinen Spekulanten drin. Das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Thema. Angebot und Nachfrage. Wir vermieten die in teilweise 10, 15 Jahre Laufzeit, also wir können über 10, 15 Jahre den Cashflow schon vorhersehen und die Anleger kriegen im Endeffekt einen Großteil dieses Cashflows, den wir einnehmen, auszahlen und helfen uns damit praktisch die Flotten oder mehr Container, mehr Wechselkoffer und Güterwagen zum Kaufen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich einfach rede oder ob ich schon wieder kompliziert erkläre. Wahrscheinlich kompliziert.
Was hättest du jetzt kompliziert gesagt?
Naja, also aus meiner Basis war es einfach. Die Frage war es nur, versteht es jemand, was ich erzähle?
Also ich muss sagen, ich war jetzt ein guter Weg, ich habe mich jetzt mit euch natürlich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Aber hast du noch irgendwas, was du sagst, nicht, dass du jetzt irgendwie nur mal einfacher erklären wollen oder so? Was sagst?
Ich glaube, ich kann es gar nicht einfacher. Also das Wichtige ist, oder das ist vielleicht ein ganz kurzes Bild, jeder, der schon mal umgezogen ist und seine Möbel rausgetragen hat aus dem Haus, der wird auch feststellen, dass er Bücher nicht einzeln rausträgt, sondern Umzugskartons nimmt. Und ich sage immer, das ist der Umzugskarton, der Container ist der Umzugskarton beim Umzug und Waren werden so einfach effizienter und einfacher transportiert, kostengünstiger transportiert und der Vorteil ist, es ist auch nicht ersetzbar. Also du hast keine technischen Innovationen, das ist für uns immer wichtig. Wir wollen nirgends investieren, wo man technische Innovationen hat, dass man sagt, in 3 Jahren ist dieses
es fällt ist weg. Es ist nicht absehbar, genau, dass das in den nächsten paar Jahren wegfällt.
Also wenn wir nicht alles beamen können, dann wird es
da bleiben.
Genau.
Ja. Wie siehst du das? Weil das ist schon was ich mir, also wo ich mir denke, das ist natürlich ein brutaler Vorteil, sind ja diese Themen, ne? Gerade so diese Rolle von realen Sachwerten, aber vor allem Verlässlichkeit und Langfristigkeit, gerade wenn es um Finanzen geht. Ich habe es letztens in meinem Podcast gehört, da ging es genauer um dieses Thema, wie wichtig da eigentlich, ne, also wenn jetzt gerade in Deutschland, wenn es sind ja die Finanzthemen schon Themen, die viel auch mit Emotionen zusammenhängen, mit auch einem gewissen Lebensstil, den man sich erhalten möchte oder den man erreichen möchte, oder hängen ja viele Dinge davon ab. Also diese Verlässlichkeit und die Langfristigkeit ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt da.
Ja, also Verlässlichkeit ist natürlich die Basis von allem. Und ich sage das immer so, meine Großmutter hat das einmal zu mir gesagt, als sie noch gelebt hat. Irgendwie sei dir immer eines bewusst, weil die hat ja gewusst, ich mache was mit Geld, aber hat nicht genauso gewusst, was genau, aber die hat gesagt, sei dir bewusst, dass dieses Geld erarbeitet werden musste. Also entweder von dir selber, von deinen Eltern oder von irgendjemandem, ob du das geerbt hast oder ob du das verdient hast. Irgendjemand hat einmal geschuftet und hab ein Verantwortungsbewusstsein dafür. Und das, glaube ich, ist Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit ist die Basis. Deswegen ist es auch immer wichtig zu wissen, was man tut. Das ist, glaube ich, ein Thema, was in Deutschland noch fehlt, weil der Deutsche, also in der breiten Masse, wir reden jetzt nicht über die 10% Unternehmer, die wissen, was sie tun, sondern der keinen Geldumgang oder kein Geld-Know-how lernt, in der Schule nicht, nirgends lernt im Endeffekt. Und somit spricht der Deutsche immer über Rendite und meint eigentlich Zinsen. Wir können über den Aktienmarkt reden, dann geht es 20% nach oben, dann wollen alle dabei sein. Wenn es die 20% nach unten geht, will keiner dabei sein, dann ist wieder alles schlecht. Ich glaube, man muss bewusst sein, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Am besten selber beschäftigen, dass man auch Entscheidungen selber treffen kann und nicht abhängig macht von einem Berater. Natürlich brauche ich vielleicht einen Berater oder einen Vermittler, über den ich so ein Produkt kaufe oder investiere. Aber ich muss schon eine gewisse Eigenverantwortung dafür haben. Und wenn ich verstehe, was ich tue, dann kann ich mit Sicherheit auch Risiken einschätzen, weil es gibt nichts Risikofreies in dem Bereich, zumindest nicht, wenn ich mehr als den klassischen Tagesgeldzinssatz haben möchte. Und dann muss ich mal überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann dieses Risiko eintreffen. Wir müssen nur 5 Jahre zurückgehen, haben wir Corona gehabt. Da war für uns erst einmal innehalten angesagt, was machen wir jetzt? Weil du hast ja nicht gewusst, wie geht es mit der Wirtschaft weiter, Lockdowns und so weiter, China speziell. Und hätten wir im März 2020 war es, gewusst, was wir im Juli gewusst hätten, dann hätten wir eigentlich nur Container bestellt, weil wir die 3 Monate später so teuer verkaufen hätten können, dass mit dem Vermieten nie so viel Geld verdienen hättest
können. Ich würde es gerade sagen, ich glaube, du hast ja da eigentlich eine Phase gehabt, wo es…
Faktor 3, also du kaufst für 1800 und 20 Fuß und verkaufst ihn dann für 5000. Aber, und das ist auch wieder das, was uns auszeichnet, das war natürlich ein Geschäft gewesen, opportunistisch.
Ein bisschen spekulativer.
Sehr spekulativ, weil es hätte ja in die andere Richtung gekommen, weil es hat ja keine Blaupause für Corona gegeben.
Ja. Du hast nicht gewusst, wann geht es oben, wann geht es vorbei, länderübergreifend, jeder hat es irgendwie anders gehandhabt.
Und im ersten logischen Moment, Lockdowns, Häfen werden gesperrt, Einschichtbetrieb, warum braucht jemand einen Container? Also eigentlich ist er weniger da. Dass aber trotzdem plötzlich mehr verkonsumiert worden ist, weil ja die Leute trotzdem noch Geld gehabt haben, dann wurde die Nachfrage nach Containern so brutal hoch. Warum? Weil die gleiche Menge an Waren transportiert werden musste, aber der Hafen nur noch Einschichtbetrieb hatte. Das heißt, es haben sich Container gestapelt und weiter gestapelt. Es sind Container in Europa geblieben, die eigentlich nach China zurückgemerzt hätten. Also haben wir in China neu gebraucht.
Es waren einfach mehr im Umlauf.
Es waren viel mehr im Umlauf. Ja. Was vorher im Endeffekt keiner sich so drüber Gedanken gemacht hat. Aber wie gesagt, wir machen es ja mit dem Geld von Kapitalanlegern. Und deswegen darfst du natürlich das Risiko auch nicht so nach oben schrauben, weil es hätte auch nach hinten losgehen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen unseren Ding weiter, so wie wir es gewohnt sind. Und wir hätten vielleicht mehr Ertrag für die Firma haben können, aber am Ende des Tages muss ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Rendite sein.
Möchtest du mal über so einen Zielkunden sprechen von euch oder wer kommt grundsätzlich zu euch?
Ist ganz, ganz unterschiedlich. Also du merkst momentan, also du kannst bei uns mit 5.000 Euro investieren. Mhm. Und ich glaube, der größte Kunde ist aktuell mit irgendwie 6 bis 8 Millionen investiert bei uns. Was wir momentan schon merken, ist, dass der Kunde, der 5.000 Euro investiert oder 10.000 Euro investiert, momentan andere Themen in seinem Leben hat. Mhm. Ich glaube, dass die Leute, die mit 10.000 Euro bei uns investiert sind, das sind die Leute, die schon immer bei uns investiert sind. Mhm. Die sagen, hey, das gefällt mir, das mache ich weiter. Aber so neue Kunden mit 5.000 und 10.000 Euro, das sind weniger, weil die, also du darfst ja als Anleger sowieso nicht alles auf ein Pferd setzen. Mhm. Aber um 10.000 Euro zu investieren, solltest du schon 50, 80 oder 100.000 Euro an Vermögen haben, um im Endeffekt das Vermögenskonzept sauber aufzustellen. Weil wie gesagt, auch bei uns kann was schief gehen, aber deswegen eine breite Streuung, sagt man ja immer so schön, wo man streut, rutscht man nicht aus. Aber die Kunden haben tatsächlich momentan andere Themen. Das hat was mit Inflation zu tun, das hat Preissteigerungen. Das sieht ja jeder selber, wenn du halt zum Einkaufen gehst, dass du nicht längerfristig investierst. Also bei uns geht es bei 3 Jahren los bis zu maximal 10 Jahren, wie man bei uns investieren kann. Also der Kunde tatsächlich, Durchschnittskunde, glaube ich, aktuell bei uns mit 40.000 Euro investiert. Wir haben aber auch ganz viele Kunden mittlerweile, die sehr Cashflow-getrieben sind, die sagen, hey, ich möchte jeden Monat Einnahmen haben. Also wir haben viele Kunden mittlerweile, unser erfolgreichstes Angebot ist mit einer Einstiegsgröße von 200.000 Euro. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Da gibt es nicht unendlich viele Kunden, aber das ist tatsächlich unser erfolgreichstes Produkt aktuell. Also ich glaube, Menschen, die unternehmerisch denken können, die verstehen, wie Wirtschaft und Weltwirtschaft funktioniert und dann natürlich, sage ich mal, sich auch über regelmäßige Auszahlungen freuen, sind bei uns ganz gut aufgekommen. Mittlerweile haben wir Stiftungen, auch Landes- und Bundesstiftungen, die bei uns investiert sind, weil die natürlich auch ihren Stiftungszweck erfüllen müssen. Da sind regelmäßige Auszahlungen natürlich für die ganz gut, dass die mit dem Geld arbeiten können und ihren sozialen Zweck oder Ähnliches erfüllen können.
Mhm. Ja, super. Es gibt schon mal ein gutes Build-up auf alle Fälle. Du, Jürgen, jetzt hast du ja erzählt, du hast seit 2026 nochmal so eine neue Rolle. Was verändert sich denn für die da jetzt oder bewusst auch nicht? Wie schaut das aus?
Also ich wachse gerade hinein.
Ja.
Ich wachse gerade hinein, also ich kümmere mich weiterhin natürlich um Vertrieb. Wachse auch dadurch noch mehr in den Vorstandskreis rein, also in den Gesellschafterkreis. Habe selber auch die Chance genutzt und übernehme Anteile der Unternehmensgruppe. Mhm. An sich, glaube ich, ändert sich bis auf diese rechtlichen Themen wie Aufsichtsratssitzung und so weiter in unserem täglichen Doing gar nicht so viel. Ist, glaube ich, auch nicht gewünscht, weil meine Stärke ist tatsächlich im Face-to-Face, also auch nicht im Vortragen oder in große Hallen füllen, sondern tatsächlich mit Menschen zum Reden, die unsere Angebote mit in ihre Finanzkonzepte einbauen und an ihre Anleger weitergeben, aber auch größere Investoren, die bei uns investieren wollen, weil das merkt man schon, dass die Nachfrage von Einzelinvestoren, die größere Summen investieren, größer wird. Und das kann ich dann schon ganz gut mit den Leuten zum Reden.
Ja, das ist also
auch wenn der Oberpfälzer im Hamburger Unternehmen erst einmal vielleicht sprachlich nicht so ganz normal
empfunden wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe letztes Jahr um die Zeit tatsächlich einen Vortrag in Hamburg gehabt, bei einer Hamburger Firma, und das war so lässig. Also erstens einmal muss ich sagen, habe ich selten gleich so viele freundliche Leute auf einer Stelle in Deutschland getroffen. Also das hat schon beim Einparken am Hotel angefangen, ein brutal enger Parkplatz. Du, eigentlich, wir haben jetzt kein Problem gehabt oder sonst irgendwas, stehen 3 Leute, die haben gewunken. Ja, geht, hier, da, da, was wie immer, sind wir drin gestanden, haben schon eine halbe Stunde geratscht. So, das war so irgendwie gleich das erste Willkommen. Dann habe ich den Vortrag gehalten und jetzt ist ja bei mir der Dialekt auch nicht überhörbar, also das kriegt man ja schon mit. Und das war so lustig, da haben sie ja ganz, also irgendwie hat man dann, habe ich das Gefühl gehabt, eher sogar das Gegenteil, das ist nicht hinderlich, sondern irgendwie bringt es gleich so eine persönliche Noten mit. Das ist gleich so ein Eisbrecher irgendwie.
Ja, ich denke, man muss es verständlich bayerisch machen. Also ja. Ich kann natürlich aufgrund meiner Herkunft bellen, sodass es niemand versteht. Und auch mir geht es ja so, dass ich in unserer Heimat 30 Kilometer weiter mir schwer tut, dass ich andere verstehe. Deswegen, ich habe einmal versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Funktioniert semi. Warum? Ich kann dann die Sprache, aber ich weiß nicht mehr, was ich sage,
ja,
weil er mich so konzentrieren muss. Ja. Und deswegen habe ich mich geeinigt auf ein sympathisches, verständliches Bayerisch, das ich heute vielleicht schon wieder ein bisschen fallen habe lassen, weil ich ja weiß, dass du mich verstehst.
Aber es geht doch gut.
Aber ich bin gespannt, weil die Kollegen in Hamburg, wenn das hören, die werden vielleicht auch einmal nachfragen müssen. Und der Marc, mein Kollege, ich habe den Namen heute schon mal gesagt, der sagt ja immer, verstehen tue ich alles, nur sprechen kann ich es nicht. Das ist einfach so unser Running Gag. Aber ich glaube auch, dass der Hamburger, der Hanseat und der Bayer an sich gut zusammenpasst. Mhm. Der Hamburger macht im ersten Schritt erst einmal einen reservierteren Eindruck. Das ist aber bei mir in der Oberpfalz auch so. Ja, da sprichst du nicht mit jemandem, der von außen kommt. Ein Feriengast bei uns im Dorf hat einmal gesagt, werde ich nie vergessen, weil der 20 Jahre ins Dorf gekommen ist. Da war ich nur ein kleiner Bub. Da hat er mal gesagt, sagt der Jürgen, ich habe 10 Jahre mit keinem Menschen geredet da. Und erst als ich am Feuerwehrfest ein Bier ausgegeben habe, haben die Leute mit mir geredet. Dann haben sie meinen Vornamen gemerkt. Also auch ein bisschen reservierter, das ist in Münchner bestimmt anders unter Oberbayer. Aber ich glaube, dass mir schon sehr gut zusammenpassen, weil der Hamburger ist ein sehr menschlicher Mensch, auch wenn er ein bisschen ruhiger wirkt am Anfang, und der Bayer ist auch so. Und was ich immer so gern mag, und das ist dieser hanseatische Handschlag, der hanseatische Kaufmann, und ich glaube, das ist schon was sehr nah auch am Bayern ist, ja, eingeschlagen ist, und da machen wir es auch so, wie wir es ausgemacht haben. Und deswegen, die sind sich gar nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg voneinander.
Ja. Ne? Ja, wie gesagt, und das, was man da so ratscht, das kann man ja zur Not einmal übersetzen.
Das stimmt.
Dann fragt man mal nach und dann geht's schon wieder. Du, jetzt ist ja so, grundsätzlich haben wir viele Leute da, die Führungspersonen sind, die mit einer gewissen Verantwortung, auch mit einem gewissen Druck umgehen dürfen oder müssen. Wie geht's denn dir da persönlich? Wie gehst du mit Druck um?
Also Druck für uns ist ja tatsächlich, dass wir ist ja positiver Druck, dass wir die Performance, die wir versprechen, abliefern wollen. Und wir sagen immer, under promise, over deliver. Mhm. Das ist bei uns zentraler Bestandteil. Das heißt, ich versprich dir, dass du am Donnerstag was von mir kriegst, aber du kriegst das definitiv am Mittwoch. Mhm. Das weiß ich. Das ist in der Produktwelt so, weil da kalkulieren wir so, dass wir wissen, auch in schlechteren Marktphasen können wir das einhalten. Mhm. Auch wenn wir vielleicht weniger verdienen und andere sagen, dann muss ich doch mehr Geld kriegen. In den guten Marktphasen packt man das auf Zeiten, was man für die schlechten Marktphasen braucht. Das ist der Druck, den wir im Endeffekt haben, dass wir das sauber umsetzen. Ansonsten wissen wir von jedem, was jeder kann. Und ab und zu macht man sich natürlich selber ein bisschen Druck. Also geht mir so. Sonntag auf Nacht, schaust in der E-Mail-Postfach am Handy an und sagst, ach, schön, mehr als 3 E-Mails. Und dann denkst du, dann schaffe ich das am Montag wieder. Und dann setzt dich hier und arbeitest das konsequent weg und dann geht es auch wieder. Und deswegen, was ich jetzt für mich entdeckt habe, aber auch durch deinen Hinweis, dass das gut ist für den Bauch, weil das ist der einzige Druck, den ich tatsächlich momentan habe. Das ist einfach, dass ich viel zu viel zugenommen habe. Mhm. Aufgrund des wenigen Sports und des unausgeglichenen Lebenswandels gehe ich spazieren. Mhm. Das habe ich mir jetzt tatsächlich vorgenommen und das funktioniert hervorragend. Samstag, Sonntag auf jeden Fall 1 Stunde, 1,5, 2 raus und vorderer Bayerischer Wald, Oberpfalz, da haben wir schöne Plätze zum Laufen, zum Gehen, um den Kopf frei zu machen. Das glaube ich, den Kopf frei zu kriegen, dann wird der Druck auch nicht so groß. Mhm.
Super. Ich konnte sogar empfehlen, also Hamburg kann es auch super gut spazieren gehen.
Ja, ich habe da lustigerweise oder interessanterweise mal auch wirklich geschaut, was man so am Tag alles geht. Früher bin ich alles mit dem Taxi gefahren. Aha. Also kommst du als Bub vom Dorf nach Hamburg, hast du aber immer eine Taxi-Nummer, weil es ist ja immer so weit, bis ich mal privat dort war und kapiert habe, da kannst du eigentlich nahezu alles zu Fuß gehen. Mhm. Also total easy und ist auch noch schön dazu.
Ja, weißt du, ich habe das, also ab und zu backe ich meinen Papa ein und dann fliegen wir irgendwo hin oder fahren irgendwo hin. Wir hören uns meistens irgendwo ein Konzert oder sowas. Und was wir immer angefangen haben, wir haben gesagt, wir nehmen keine Taxis, wir nehmen uns keine Leihautos, klar vom Flughafen zum Hotel oder sonst irgendwas. Und dann schauen wir uns die Städte zuvor, so in dem Fall natürlich jetzt nicht während der Arbeit, gell, aber was total spannend war, oft waren wir zu Fuß schneller, wie wir es mit dem Auto gewesen waren. Wenn du dann so ein bisschen schaukst, wie kannst du da rumlatschen und so weiter. Und auf der anderen Seite fand ich es immer unglaublich spannend, was du alles erlebt hast. Also es ist wirklich, du kommst da vom Kopf mal weg, ne? Irgendwelche To-Do-Listen, die du jetzt irgendwie nur im Kopf hast oder sonst irgendwas. Das ist schon klar, manchmal geht es zeitlich einfach nicht, aber wenn sie es hier hat, dann ist das echt eine super, super gute Geschichte.
Ja, und zu zweit ist ja nochmal schöner, weil dann kannst du noch ein bisschen ratschen auch dazu.
Das stimmt.
Aber auch vor sich hin sinnieren ist gar nicht so schlecht.
Ja, einmal. Das schaut dann mal gar nicht. Das ist ja gar nicht so verkehrt, wenn es einmal langweilig ist.
Auch wenn man es nicht gewohnt ist, ne? Also bin ja gewohnt, dass es nicht langweilig ist.
Ja.
Also man muss schon mit Langeweile um zum Gewissen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Du, was anders jetzt noch. Solvium und Verstoffwechsel beziehungsweise M2H Stoffwechselzentrum ist ja quasi eine Kooperation eingegangen. Ihr seid ja unser erster großer Partner, der den Podcast auch nach außen bringt, nach außen vertritt. Also erst einmal dafür ein riesengroßes Dankeschön. Jetzt haben wir einen Podcast.
Ja, gerne, wir haben gar nicht lange überlegt.
Ja, tatsächlich, das war das ist echt schnell gegangen. warum? Warum habt ihr es gemacht?
Also zum einen, es ist ja ein Geschäft und Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wir haben uns ganz gut kennengelernt und ich glaube, da hilft da immer Sympathie dazu. Das ist jetzt mal die menschliche Ebene, die man sehen muss und sagt, okay, das ist spannend, der Mensch ist gut, das Thema ist gut und das Thema ist gut, weil ich glaube, Unternehmertum, Gesundheit, das gehört zusammen, weil das ist ja genau das, wo wir anfangs wiederum waren. Wenn du als Unternehmer nicht auf dich achtest, aber nicht nur als Unternehmer, jeder Mensch muss auf sie achten, gesundheitlich, dann kannst du deine Leistung nicht abrufen. Und wir haben ja auch so ein Thema, dass ich mich um mich mehr kümmern muss. Das machen wir auch jetzt dann irgendwann. Es geht los bei der Ernährung, bei der Bewegung. Und daran wollen wir eigentlich Menschen teilhaben lassen, weil ich sage, wir haben ja gesagt, geht in die zweite Richtung. Du musst unsere Geschäftspartner einmal im Monat 5 Minuten liefern. Was kann ich 5 Minuten in der Mittagspause machen? Also ich merke das ja bei mir selber, wenn du viel sitzt, keinen Sport machst, wie gut tut's dir, wenn du einfach mal eine kleine Routine hast und wenn es nur 1 Minute oder 2 Minuten oder 3 Minuten ist, dass du irgendwas machst. Und also wie gesagt, ich glaube, das kehrt alles beides zusammen, weil wir haben eingangs irgendwann oder im Vorgespräch darüber geredet, wenn du deinen Streifschuss kriegst, dann ist der erste und der zweite und den dritten erlebst vielleicht nicht mehr. Und glaub, das muss alle bewusst sein. Und sowohl bei Unternehmer als auch bei normalen Menschen. Also bei jedem draußen.
Ja, definitiv. Es ist ein mega wichtiges Thema, weil gerade das, was du auch sagst, gell, das Thema, also das eine ist ja diese nachhaltige Gesundheit, das Leben, was außerhalb vom Business stattfindet, vom, was ich, für was wir halt alle irgendwie unser Power brauchen. Das können ja viele Themen sein, aber das andere ist ja dann auch wirklich die Leistungsfähigkeit, in der wir uns bewegen. Und zum Wochenende einen Vortrag gehabt, da habe ich es auch wieder gesagt, es ist erstaunlich, wenn du Menschen vor dir sitzen hast, die da berichten, du schau her, ich weiß nicht, früher habe ich 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet und jetzt fahre ich eigentlich dieselbe Pace, aber ich kann Wochenstunden reduzieren, weil ich schärfer bin, weil ich mehr, also schärfer im Kopf bin, ja, weil ich mehr Fokus habe, weil ich einfach mehr Arbeit in weniger Zeit hinkriege. Und das ist, finde ich, unglaublich spannend zu sehen.
Ja, das, ich glaube, das ist im Kleinen, merkst du es ja jeden Tag. Also ich gehe ab und zu noch zum Sport, also Fitnessstudio, und ich merke abends genau, was ich Mittag gegessen habe. Mhm. Also es ist ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt auf die Schnelle eine Pizza mir gegeben habe oder ob ich einen anständigen Salat mit einem anständigen Schickel Fleisch gegessen habe. Das merkst du einfach abends beim Sport, dass da mehr geht.
Klar, klar.
Und an sich logisch, dass man das jeden Tag vernünftig machen kann.
Ja, es geht um die Konstanz, gell? Es ist wie bei der Finanzanlage.
Disziplin und Konstanz, ja.
Ja, es ist, weil im Endeffekt ist es eine Anlage, gell, für den Körper. Es ist, du schaust halt, klar, du kannst auch nicht alles steuern, aber am Ende ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich höher, dass du da fitter und gesünder aus der Gleichung rauskommst, wie du das anders warst.
Also ich weiß, dass es jetzt antiverkäuferisch ist, aber es ist halt tatsächlich so, das beste Investment ist einmal dein Körper. Mhm. Weil das ist halt das, was du jeden Tag drin lebst und mit dem du jeden Tag dealen musst. Und alles andere kommt on top, aber so denken wir halt alle nicht oder viele nicht. Und wir investieren lieber in andere Sachen, ja. Schöne Autos und das, aber da hast du halt auch nichts mehr davor, wenn du nicht mehr gesund bist. Und deswegen sollte das erste Zielinvestment der Körper und der Geist sein und dann vernünftig.
Hast du das Gefühl, dass sich das gerade verändert, so von der Priorisierung her?
Ja, allerdings in Extreme. Mhm. Also entweder du bist zu overcontrolled oder du bist irgendwie komplett daneben. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ja,
ich möchte ja auch nicht mein ganzes Leben nach einem Plan gestalten. Ja. Ich mag auch mal mich hinsetzen und dann möchte ich einmal einen Schweinsbraten essen und möchte einen Spaß haben.
Oder ein Bier am Lagerfeuer
trinken. Deswegen, wenn ich mein Geld damit verdiene als Sportler, ist nochmal eine andere Hausnummer.
Aber auch der
sollte ja mal einen Spaß haben.
Genau. Selbst das, und ich sagte, und das ist egal, unsere Olympiasieger, mit denen wir gearbeitet haben, oder die, die wir jetzt auf Olympia vorbereiten, oder unsere Fußballer, sind sie völlig wurscht. Genauso wie unsere Unternehmer. Wir gehen vorher rein und sagen, Spezi, die Sache muss ein Gaudi machen. Wenn dein Leben keinen Spaß macht, dann bist du spätestens nach ein paar Monaten so angekotzt, dass das Ganze, dass du nicht mehr weitermachst. Dann hast du es eine Zeit lang mal sauber durchgezogen und dann ist wieder vorbei und das hilft ja kaum was. Also am Ende ist es auch da, nicht? Du kannst ja, du hast ja ab und zu mal, es ist ja ganz normale Periodisierung im Leben generell, weil du wirst Phasen haben, da läuft es besser, da läuft es dann irgendwie perfekter, dann kannst du deine Ziele so erreichen und dann hast Phasen, das ist ja oft einfach so allein Weihnachten zum Beispiel, wenn immer, ich glaube, wir haben telefoniert, wie oft du auf Weihnachtsfeiern warst, ich sage, ja, ist doch cool, genieße es, hab Spaß, aber dann ist es ein Monat, weißt du, was ich meine? Und du kannst aber über die Konstanz wieder reinkommen und so. Macht es überhaupt keinen Sinn, wenn du nur zu perfekt und zu sehr in diesem Tracking drin hängst oder sowas. Ich bin da ein großer Freund davon, dass man sagt, macht es lebensfähig. Schau mal,
ob du ein Tracking-Uhr trockst.
Nein. Wir haben tatsächlich, weil unsere App ja bald online geht, haben wir die ganzen Schnittstellen getestet zu den ganzen Variables auch. Und ich habe ja gut, ich habe mein ganzes Leistungssportleben natürlich mich getrackt, deswegen ist es mir irgendwann zum Häuser rausgekommen. Und jetzt habe ich das wieder für ein paar Monate gemacht und ich muss sagen, klar, es ist interessant, was du da jetzt rauslesen kannst. Das Blöde ist nur, ich habe es alles vorher schon gespürt. Also das Einzige, was mir dieses Variable da gesagt hat, der war vielleicht einen halben Tag früher dran. Hätte er erkannt, dass sie langsamer Infekt anbahnt, wie er es selber gespürt hat. Und dann muss ich sagen, ich habe das am Handgelenk gehabt und mir hat das so genervt irgendwann, dass ich immer was am Handgelenk habe. Und deswegen sagen wir bei jedem Vortrag oder so, nicht, das Tracking ist Fluch und Segen zugleich, weil für manche löst es einen extremen Stress aus, manche, die bereichern es eigentlich gar nicht, weil sie es im Gefühl haben. Und manche, bei denen ist es echt super, weil dann kannst du denen mal wirklich das Gefühl wieder erlernen. Also dass die wirklich auch wieder das, was sie fühlen, auch interpretieren können für einen gewissen Zeitraum.
Dass du es bewusst machst.
Genau.
Im Endeffekt, darum geht es ja. Weil der einen Stress hat, damit, für den bringt es ja auch nichts.
Genau, der einen Stress damit hat, dem schneidet, der schneidet sich ja ins eigene Fleisch. Also das ist echt eine Geschichte, ja. Jürgen, so ein kleiner Blick nach vorn. Worauf freust du ihn persönlich und unternehmerisch, also gerne beide Seiten, in die nächsten Jahre? Oder jetzt vielleicht in dem Jahr?
Also ich freue mich drauf, tatsächlich, dass wir da sind, wo wir sind und dass wir noch nicht am Ende sind. Wir kommen ja aus einer Nische. Also das Thema Vermietgeschäft in unserem Bereich ist ja ein Nischenprodukt und Immobilienvoranbieter waren ja viel mehr und größer. Und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile das zweite Jahr in Folge deutschlandweit das größte, oder umsatzstärkste Emissionshaus waren, weil wir einfach, wie ich denke, einen guten Job haben, gemacht haben. Und wie ich weiß, kriegen wir übermorgen auch wieder einen Preis für den Service unter den Sachwertanbietern. Und den ist tatsächlich so ein Preis, den kannst du nicht kaufen, den kannst du nicht beeinflussen, sondern da geht es darum, welchen Service haben deine Kollegen und Mitarbeiter abgeliefert. Und es wird nicht durch eine Jury bewertet, sondern es wird tatsächlich von echten Menschen bewertet, also Kunden, die du bewegst, Geschäftspartner, die du bewegst, für dich zu stimmen. Und das war dann das dritte Mal in Folge, das hat es noch nie gegeben, dass das gleiche Haus wird. Also, dass man Treppchen haben, das wissen wir. Das freut uns auch total, da haben auch alle Mitarbeiter total stolz, weil ja jeder weiß, dass er seinen Beitrag dazu geleistet hat. Und das wollen wir eigentlich ausbauen. Also wir wollen natürlich mehr Umsatz machen, aber wir wollen auch das Menschliche und die Sachen, die uns auszeichnen, ausbauen. Ansonsten, ich freue mich auf jeden Tag. Also das braucht der Kurs. Also bin da vielleicht anders gestrickt. Ich mache mir zwar jedes Jahr mein Ziel, aber das Ziel ist gar nicht so wichtig, weil das Ziel übertrifft im Normalfall. Und jedes Jahr ist so viel besser geworden, als wir uns vorgestellt haben. Und am Endeffekt geht es immer wieder darum, ich freue mich, dass wir mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, dass da immer wieder gute dazukommen und neue, nette Menschen dazukommen. Und ja, also bin da so relativ bodenständig, was das, glaube ich, betrifft.
Tschee.
Also es soll so weiterbleiben, wie es ist. Und dass wir meine gesundheitlichen Themen, also die ja nicht schwerwiegend sind, aber dass ich so mein ich für mich persönlich ein bisschen mein Essen und meinen Sportkonsum in den Griff kriege, das wieder bewusster zu machen. Aber sonst fast wunschlos glücklich.
Passt alles.
Sehr gut, ja.
Super. Jürgen, darf ich dir noch drei Fragen stellen zum Schluss?
Ja.
Was würdest du gern mehrere im Leben haben?
Das ist eine gute Frage. Muss ich beantworten, wie es ist? Passt, so wie es ist, tatsächlich. Ja.
Brauchst gar nichts.
Mehr davon nicht, nein.
Top. Ja, aber das ist doch die beste Antwort, die es geben kannst.
Nö.
Ja, die beste Antwort, die es gibt, oder? Dann hast du schon viel richtig gemacht.
Oder ich bin so leicht zufriedenzustellen.
Oder nein, das.
Nein, die Firma, das passt, die Kollegen passen, also der Freundeskreis passt, Familie passt, denen geht es alle gut. Denen soll es nur möglichst lang alle gut gehen. Also das ist alles.
Wie möchtest du andere Menschen in Erinnerung bleiben?
Menschlich. Verlässlich. Und in mancherlei Hinsicht vielleicht als Vorbild. Weil es ja kein gerader Weg war. Aber das war es. Also ich glaube, Mensch, immer Mensch sein, dass man mir das immer nachsagt, dass ich immer bin, wie ich bin. Ja.
Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, es ist wirklich lässig, mit dir Zeit zu verbringen. Also auch, als wir da in Schweinfurt gemeinsam bei dem Vortrag waren, es ist total lustig zu beobachten, wie gern Menschen mit dir Zeit verbringen. Und wie gelöst die Stimmung wird, wenn du dazukommst. Das ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob dir das selber auffällt.
Ist mir tatsächlich selber nicht aufgefallen. oder fällt mir selber nicht auf, aber interessanterweise habe ich gestern Abend, als wir noch von dem Geburtstag zurückgekommen sind, neue Menschen kennengelernt, älteres Pärchen. Da bin ich mit einem Spezi von mir, sind wir da noch so zu viert zusammengesessen und haben gesagt, wie kann eigentlich jemand so in sich ruhen? Also ich kenne den nicht, aber es fühlt sich einfach gut und ruhig an.
Ja. Ja, super.
Alles. Aber ich glaube, das nimmt man selber nicht wahr.
Ja, das, deswegen, also es ist spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, das kann ich da nur komplett widerspiegeln. Also bei mir hast du das auf alle Fälle hingekriegt.
Ne? Es gibt ja Menschen, du fragst ja Menschen nach Stärken und nach Schwächen und Schwächen kann er da alle erzählen von mir. Stärken kann er da keine erzählen, weil das ist ja normal. Mhm. Was ja immer wieder auch schwierig ist, weil das erwartest du dann für andere auch, wenn es normal ist.
Ja.
Aber das, glaube ich, menschlich verlässlich und Vorbild, das, glaube ich, ist das, so wie manche Menschen oder vielen Menschen in Erinnerung bleiben möchte.
Dann hätte ich noch eine Frage. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Jetzt wird es langweilig. Glück. Glück, Gesundheit und gute Menschen um dich herum, mit denen du dich wohlfühlst.
Aber weißt du, was ich da sage? Ich glaube, je langweiliger es bei denen Antworten wird, umso, also langweiliger in Anführungsstrichen, umso schöner ist es, finde ich, weil das Leben kann zu einfach sein. Es sind halt nicht immer diese Riesenthemen, gell? Du sagst da, nice Haus, da, nice Auto, da, das. Oft sind es ja das, was uns wirklich glücklich macht, was uns wirklich erfüllt, sind ja eigentlich einfache Dinge. Und der Rest, der kommt da on top drauf.
Also ich darf so viele schöne Sachen machen. Kann man die ja leisten? Aber wir haben am Anfang auch schon gesagt, die schönen Sachen, die wirklich im Herzen und in Erinnerung bleiben, das sind so die kleinen Sachen. Und wie gesagt, wenn alle glücklich sind, die man so mag um sich herum und gesund sind, dann reicht es.
Passt sehr.
Dann passt's.
Das beste Wort zum Schluss. Jürgen, ich danke dir wirklich sehr, dass du jetzt quasi auf dem Weg von Kitzbühel Richtung Heimat vorbeigekommen bist, dass du die Zeit genommen hast. Hat mich wirklich brutal gefreut. Danke, dass du da warst.
Ich sag danke.
Jürgen, danke dir schön.
Danke.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.